Willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge des One Health Podcasts. Mein Name ist Dana Thal und ich bin Geschäftsführerin der One Health Plattform am Friedrich-Löffler-Institut. Wüsste man vorher, wie ein Krankheitsausbruch verlaufen wird, wäre das großartig. Man könnte alle notwendigen Vorsorgen treffen und genau zur richtigen Zeit genau die richtigen Interventionsmaßnahmen einleiten und der Erreger hätte keine Chance. Leider fehlt es in der Infektionsbekämpfung anscheinend aber an funktionierenden Glaskugeln und daher ist das nächstbeste, was uns bleibt, um Krankheitsausbrüche einigermaßen vorhersehen zu können oder vielleicht auch nachbilden zu können, mathematische Modelle zu entwickeln, die der Realität möglichst nahe kommen. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie man solche Modelle entwickeln kann, was diese können und wo ihre Grenzen liegen. Und kann der One Health Ansatz bei Modellierung eingebracht werden? Und da sich hinter dem Lebenslauf meines Gastes auch noch eine interessante Geschichte zu erfolgreicher Forschungsförderung verbirgt, die eng mit der One Health Plattform verknüpft ist, werden wir das Thema in dieser Folge auch an der einen oder anderen Stelle mal aufgreifen. Mein heutiger Gesprächspartner ist nämlich Dr. Johannes Ponge. Er hat Wirtschaftsinformatik an der Universität in Münster studiert und war dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Logistik, Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität Münster tätig. Seine Promotion hat er 2025 zu agentenbasierten Modellen gemacht von Infektionskrankheiten, Institut für Epidemiologie. Und seit 2026 ist er nun Postdoc am Center for International Security and Cooperation an der Stanford University in Kalifornien, den USA. Herzlich willkommen im One Health Podcast, Johannes.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Genau, ich winke einmal über den Atlantik rüber, quasi. Und ich habe ein wenig in den Unterlagen gekramt und festgestellt, dass wir uns vor 7 Jahren das erste Mal begegnet sind. Und zwar war das eine Veranstaltung damals noch der Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen, dem Vorgänger ja der One Health Plattform. Und da hast du einen Vortrag gehalten. Und damals ging es um die agentenbasierte Modellierung von Epidemien. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist eine agentenbasierte Modellierung?
Ja, das stimmt. Da erinnere ich mich auch noch dran. Das war kurz vor Covid, ne? Dass das schon so lange
genau,
her ist.
Ja, genau, genau. Es war sehr kurz davor. Man konnte sich noch in Präsenz treffen und ich hatte gerade frisch angefangen und ich glaube, es war meine erste Veranstaltung und ich hatte nicht so richtig Ahnung, was mich erwartet.
Genau. Ja, agentenbasierte Simulation, das ist jetzt erstmal irgendwie ein sperriges Wort. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwierig, das zu verstehen. Im Prinzip bauen wir am Computer eine künstliche Gesellschaft nach. Also die Idee ist, dass wir eine Repräsentierung der einzelnen Personen in einer Gesellschaft haben. Die haben alle Eigenschaften wie zum Beispiel Alter, Vorerkrankungen oder auch Sozialverhalten, solche Dinge, Freundesnetzwerke, die wohnen in einem Haushalt, die gehen irgendwo zur Arbeit, die bewegen sich also. Also die Idee ist, dass wir die Population möglichst realistisch nachbilden und dann schauen, was passiert denn, wenn wir jetzt Leute oder bestimmte Leute mit einer Krankheit infizieren. Wie breitet die sich aus? Wo treffen sich Leute? Wo haben die Kontakt? Wo bewegen die sich hin? Und wie tragen die eben den Erreger weiter? Und dann können wir schauen, welche Arten von Interventionen würden denn helfen, das einzudämmen, das vielleicht sogar direkt am Anfang schon zu beenden oder auch langfristige Maßnahmen zu entwickeln.
Damals war das ja so ein Pilotprojekt, was ihr bei der Zoonosen-Plattform eingeworben habt, um euch das mal anzuschauen. Wie verbreitet war denn dieser Ansatz, das so zu machen, also dieses Agentenbasierte, also wirklich so auf einzelne Menschen quasi runtergebrochen, so ein Modellansatz zu fahren? Wie verbreitet war oder ist das, das so zu tun?
Also man muss natürlich Ressourcen zur Verfügung haben und das Simulieren von Menschen, von vielen Menschen, von großen Bevölkerungen mit Millionen von Menschen, das dauert natürlich, also das braucht einfach Rechenpower. Das heißt, dieser Ansatz, den gibt es jetzt noch nicht ganz so lange wie irgendwelche differenzialgleichungsbasierten Ansätze oder sowas. Wir reden jetzt hier wahrscheinlich von den letzten, sagen wir mal so realistisch 20 Jahren, 25 Jahren, in denen diese Forschung angefangen hat. Und vor allem in den letzten Jahren, auch durch Covid, ist das in vielen Ländern natürlich ordentlich gewachsen. Also in Deutschland gab es ein paar kleine Initiativen, aber nicht wirklich viele. So in Richtung UK und auch den Vereinigten Staaten gab es da schon etablierte Systeme. Und in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel. Ich will nicht sagen nichts, aber kein großes deutschlandweites Bevölkerungsmodell. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war das aber auch noch gar nicht unser Ziel, als wir uns bei der Zoonosen-Plattform gemeldet haben. Da wollten wir eher grundsätzlich diesen Ansatz untersuchen und überlegen, wie können wir mit so einer agentenbasierten Simulation denn Interventionen im lokalen Bereich uns anschauen. Also wir haben gesagt, was passiert denn zum Beispiel, wenn ein neuer Erreger über einen Flughafen, über einen Gast, der aus dem Ausland kommt, der zurückkommt, eingetragen wird, eingeschleppt wird. Mhm. Was kann man tun? Vor allem auch in der Region des Flughafens. Das war also vor Covid hatten wir alle noch nicht so den Blick auf die ganze Population. Das war ein Problem, das, glaube ich, viele nicht in dem Ausmaß haben kommen sehen oder zumindest sich nicht realistischerweise darauf vorbereitet haben.
Wie ist denn das? Und unterscheiden sich Gesellschaften wirklich so stark voneinander, dass die Ausbreitung eines Krankheitserregers, sagen wir jetzt mal in Deutschland oder in Schweden, anders vonstatten geht? Also jetzt, wenn man jetzt halt gar keine Intervention machen würde, wäre das Verhalten dann so unterschiedlich in verschiedenen Gesellschaften, dass sich das wirklich lohnt, das so genau nachzubilden?
Es kommt natürlich immer auf die Frage an, die man beantworten möchte. Also die Modellierungsfrage, die Intervention, die man untersuchen möchte. Aber grundsätzlich gibt es schon Unterschiede. Also über verschiedene Regionen hinweg, über verschiedene Länder hinweg. Wir haben natürlich unterschiedliche demografische Strukturen. Ich komme zum Beispiel aus Münster. Das ist eine Studentenstadt. Da haben wir ganz viele Einpersonenhaushalte. Ja, wenn man da zu Hause ist, dann steckt man da keinen an. Sofern man jetzt nicht ganz viele Leute zu sich einlädt. Aber es gibt auch eher ländliche Gebiete oder Speckgürtel von größeren Städten. Da wohnen viele Familien. Da sind dann Haushalte auch mal 4, 5, 6 Personen groß. Und die Leute haben dann einfach engeren Kontakt. Da breitet sich natürlich dann auch ein Erreger schneller aus. Deswegen ergibt das schon Sinn, je nachdem, was für eine Frage man beantworten möchte, sich verschiedene Regionen anzugucken und das dann auch detailliert zu modellieren. Mhm. Wenn man jetzt einfach nur schauen will, wie viele Fälle werden wir wahrscheinlich in den nächsten 6 Wochen auf nationaler Ebene haben, dann braucht man diese Detailtiefe vielleicht nicht. Aber wenn man sich Fragen stellt, wie ergibt es in bestimmten Regionen mehr Sinn, Schulen zu schließen als in anderen, dann ist das vielleicht gar nicht schlecht, so ein hochauflösendes Modell zur Verfügung zu haben.
Ja, ist einleuchtend auf jeden Fall. Und ich denke mal auch, der Rentner ist wahrscheinlich, der kann auch einfach zu Hause sitzen, während dann irgendwie, wenn ich mir angucke, wo ich schon vorher war, bevor ich auf die Arbeitsstelle überhaupt fahre, die Kinder in die Kita bringen und all sowas, das bringt natürlich mehr Kontakte mit sich. Ja, nee, leuchtet ein. Genau, du hast schon gesagt, und dann kam Corona. Ihr hattet das nicht so richtig auf dem Bildschirm natürlich. Ich glaube, keiner hatte das. Aber inwieweit konntet ihr denn das Modell dann in der Coronavirus-Pandemie nutzen?
Ja, also das Modell, was wir da entwickelt haben, wir haben dazu mal Plattform gesagt oder Framework. Das hat vielleicht auch so ein bisschen mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Als Wirtschaftsinformatiker war ich kein Virologe oder war unser Team, wir haben das ja als Studententeam damals noch begonnen. Da fehlte uns so ein bisschen der Hintergrund, um diese Modelle sinnvoll zu parametrisieren. Und da haben wir gesagt, gut, dann geben wir den Virologen das als Werkzeug in die Hand, dass sie sowas selber parametrisieren können. Und wir stecken da einfach nicht so viele Annahmen rein. Das erzähle ich nur vorher, um zu sagen, unser Modell war, also unser Framework, unsere Plattform war sehr flexibel. Deswegen haben wir gesagt, okay, das können wir dann auf Covid auch anwenden. Allerdings auch nur in einem kleineren Rahmen. Wir gesagt haben, der Fokus lag immer auf der Flexibilität des Modells und auf der Anwendbarkeit und nicht so sehr auf der Rechenperformance. Also wir haben es zu dem Zeitpunkt nicht leisten können, das für ganz Deutschland zu simulieren, sondern nur für kleinere Regionen. Aber was wir dann gemacht haben ist, wir sind hingegangen und haben uns den ersten Ausbruch angeguckt, damals in Heinsberg, diese berühmte Kappensitzung Mitte Februar 2020, also diese Karnevalssitzung, die das erste Superspreading-Event in Deutschland geworden ist und es dann vor allem ja auch in NRW losging. Da haben wir gesagt, ja, das haben wir simuliert. Und wir haben auch die Maßnahmen simuliert, die darauf gefolgt sind. Also zum Beispiel, dass Schulen geschlossen wurden, dass Geschäfte geschlossen wurden, die jetzt nicht ausschließlich den täglichen Bedarf decken. Und das hat ganz gut funktioniert. Wir haben also diese Kurve ganz gut gesehen. Und dann haben wir gesagt, okay, was wäre denn passiert, wenn das eben in einer anderen Region passiert wäre, die eine ähnliche Größe hat, aber vielleicht eine ganz andere demografische Struktur. Und da haben wir gesehen, ja, das macht schon einen Unterschied. Also es macht einen Unterschied, wo es losgeht und natürlich macht es auch einen Unterschied, wenn man sich die Maßnahmen anguckt. Also die Maßnahmen, die darauf folgen, sind unterschiedlich effektiv, je nachdem, was für eine demografische Heterogenität oder Struktur in der Region eben vorliegt. Mhm. Und das ist natürlich dann interessant, auch für einen Entscheidungsträger zu sagen, ich kann vielleicht Maßnahmen gestalten, die zugeschnitten sind auf die Region.
Mhm. Ja, super spannend. Ja, du hast schon gerade gesagt, die Parametrisierung dieser Plattform, die ihr da entwickelt habt, die habt ihr dann quasi den Wissenschaftlern in die Hand gegeben. Dementsprechend war das eben auch relativ flexibel einsetzbar. Und ihr habt ja dann auch so ein Querschnittsprojekt tatsächlich aufbauend auf diesem Pilotprojekt machen können. Und da habt ihr ja auch so ein bisschen versucht, in die One Health-Richtung zu gehen, indem ihr halt Tier- und Menschendaten da mit einfließen lassen wolltet. Wie gut hat das funktioniert oder hat die erhöhte Komplexität quasi das Ganze gesprengt?
Ja, also man muss sagen, das ist natürlich dann deutlich aufwendiger geworden. Und man muss auch sagen, wenn man jetzt so eine Plattform hat und sagt, okay, die möchte ich jetzt auf die One Health-Fragestellung erweitern, dann ist es einfach zu sagen, ja, wir haben ja bereits dieses Tool, dann bauen wir da jetzt noch was dran. Mhm. Ich denke, man sollte vor allem fragen, welche Fragestellung möchte ich denn beantworten und ist das Tool, das wir haben, die beste Möglichkeit, daran zu arbeiten? Also, dass man eher von hinten kommt und sagt, welche Probleme möchte ich denn lösen und welches Modell brauche ich, um diese Informationen zu liefern? Und wenn die Antwort dann ist, das Modell, was wir gebaut haben und vielleicht mit einer kleinen Erweiterung, dann ist das eine gute Idee. Aber wir haben uns damals zum Beispiel angeguckt, wie zum Beispiel sich Malaria-Viren in Mückenpopulationen im Münsterland ausbreiten könnten, so ein hypothetischer Fall. Und da muss man sagen, der agentenbasierte Ansatz mit Mückenpopulationen ist herausfordernd, weil ja. Mücken zu simulieren, das sind sehr viele. Und das ergibt auch nicht immer Sinn. Ja. Es war natürlich ein spannendes Projekt, aber wenn jetzt die Fragestellung wirklich ist, es gibt ein akutes Problem und da möchte ich jetzt sinnvoll Entscheidungen unterstützen, dann müsste man, glaube ich, nochmal zurück ans Reißbrett und sagen, wie muss das Modell aussehen und dann auch nur dieses Modell bauen. Also, dass man die Komplexität auch auf das Modell zuschneidet. Mhm. Dass man nicht mehr reinbaut, als man braucht und dass man nicht eine Riesenplattform hat, die alles macht. Ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz.
Mhm. Ja, auf der anderen Seite ist ja dann auch dieses Interdisciplinary Center for Mathematical Modeling of Infectious Disease Dynamics, wie es so schön heißt, in Münster entstanden. Also auch im Zuge dieses Querschnittsprojektes und dieses Pilotprojektes. Also es wurde ja anscheinend aber auf jeden Fall doch ein Mehrwert erkannt in diesem ganzen Ansatz oder auch vielleicht aus der Kooperation von Wirtschaftsinformatik mit Infektionsmedizin. Wie würdest du das einschätzen?
Genau, also dieses Center, was wir da in Münster gegründet haben, auch ein sperriger Name, aber wir sagen immer kurz IMIT, das macht es ein bisschen einfacher. Das ist natürlich aus einer Kooperation entstanden, aus, ja, natürlich aus Wirtschaftsinformatikern, aber auch aus der Epidemiologie, aus der Virologie. Die Physiker und Mathematiker sind dazugekommen. Weil wir haben erkannt, das ist ein interdisziplinäres Problem, also Modellierung, Infektionsausbreitung grundsätzlich. Deswegen haben wir auch gesagt, ja, das ergibt total Sinn, so ein Center zu gründen. Das gibt es auch an anderen Universitäten in US, in UK bereits. Und dann haben wir gesagt, das bräuchte es eigentlich in Münster auch, um dieses Thema anzugehen. Die One Health-Projekte oder die von der One Health-Plattform geförderten Projekte waren in dem Zug ganz wichtig. Es waren natürlich nicht die einzigen, also auch die anderen Fachbereiche haben Projekte mit eingetragen. Und auch wir waren an weiteren Projekten beteiligt, die sich für uns unmittelbar aus den One Health-Projekten ergeben haben. Denn das Wissen, das wir uns angeeignet haben in diesem Pilot und dann auch in dem Querschnittsprojekt, ist dann eingeflossen in ein großes BMBF-Projekt mit, ich glaube, am Ende 13 oder 14 Institutionen deutschlandweit und auch europaweit, mit denen wir zusammen ein deutschlandweites Modell dann am Ende auch bauen konnten. Das ist das German Epidemic Microsimulation System, so haben wir das genannt. Und alles hat im Prinzip damit angefangen, dass wir eben diese One Health-Projekte hatten, die uns die Möglichkeit gegeben haben, selber da reinzufinden, Konzepte zu testen, ein Netzwerk von Leuten aufzubauen, die sich damit beschäftigt und auch kennenzulernen, die uns da helfen können. Und das war super wichtig. Also diese ganzen Dinge, die wir da gelernt haben, haben wir dann in der nächsten Iteration in die Anschlussprojekte mitgenommen. Und heute wären wir in der Lage, deutschlandweit einen Ausbruch zu simulieren, wenn es nochmal zu einer solchen Situation kommt. Ich meine, zu so einer solchen Situation kommt es relativ häufig. Es gibt ständig irgendwelche Erreger, die haben nicht immer das Ausmaß einer Covid-19-Pandemie. Aber ja, es geht weiter.
Ja, aber es ist super spannend. Ich finde es immer total spannend, dann zu sehen, wie das alles aufeinander aufbaut. Und man braucht halt so diese Initialzündung manchmal, auch einfach nur, dass sich Leute wirklich mal zusammensetzen und sagen, hey, ich mach das und du machst das und wie finden wir da zusammen und wie können wir da irgendwie was Cooles gemeinsam machen. Und ja, wie du meintest, als auch dieses Uni-Münster-Center, das IMIT, wer da dann alles dann zusammensitzt, das sind ja normalerweise Wissenschaftler, die in ihren eigenen Bubblen sind. Und ja, das versuchen wir auch immer so ein bisschen als One Health Plattform, dass man irgendwie Leute zusammenbekommt, die sonst eigentlich nicht zusammenarbeiten. Und deswegen finde ich das so schön zu hören einfach. Das ist
da fehlen
manchmal
auch noch
auch
jede
zu
Menge
was
Leute.
Gucken. Ja.
Also da fehlen noch Psychologen, da fehlen Verhaltensforscher, da fehlen Ethiker. Also es ist ja ein Problem, das sich nicht nur mit mathematischen Modellen angehen lässt oder lösen lässt. Aber innerhalb dieses Centers haben wir auch gemerkt, es gibt tatsächlich schon ganz viele Leute, allein in Münster, die sich mit der Modellierung beschäftigen in verschiedenen Fachbereichen. Warum bringen wir die nicht zusammen? Also ich glaube, dieser Vernetzungsaspekt ist super wichtig und das macht die One Health Plattform gut und ich hoffe, es geht weiter.
So ein Modell ist ja halt einfach nur eine Annäherung an die Realität. Also ein Modell kann ja wahrscheinlich nie eins zu eins Dinge abbilden. Oder wenn es das könnte, dann wäre es ja wahrscheinlich so komplex, dass es so viel Rechenleistung erfordern würde, dass es auch irgendwie wieder nichts bringt. Aber was ist denn deiner Meinung nach so die größte Hürde, wenn man versucht, wirklich ein gutes, ein passendes Modell für einen Infektionsausbruch zu erstellen, jetzt aus den Erfahrungen, die du sammeln konntest?
Ich glaube, genau das, was du jetzt gerade schon erwähnt hast, ist die größte Hürde. Wie findet man das richtige Abstraktionslevel? Ja, also wie findet man das richtige Level an Komplexität? Und das ist ehrlicherweise keine triviale Frage. Wenn man jetzt sagt, es gibt eine neue Situation und ich möchte ein Modell dafür bauen, dann braucht es natürlich auch Zeit, ein solches Modell zu entwickeln. Und zum Anfang einer Pandemie, einer Epidemie, eines Ausbruchs, hat man vielleicht auch noch nicht viele Daten. Ja, dann muss man sich natürlich bestimmte Möglichkeiten offen lassen, aber gleichzeitig irgendwie auch schnell zu Ergebnissen kommen. Je komplexer das Modell ist, desto länger dauert es natürlich, das Modell zu entwickeln. Und vielleicht ist man dann mit dem Modell erst fertig, wenn die Antwort auf die Frage, die man beantworten wollte, gar nicht mehr relevant ist. Also vielleicht ist es dann schon viel zu spät. Andererseits kann man sagen, gut, das war jetzt unser Ansatz. Wir entwickeln Modelle, wir entwickeln Frameworks, die schon verfügbar sind, bevor wir eben in eine solche Situation kommen und die wir dann einfach aus dem Schrank holen können, um anzuwenden. Da muss man aber auch dazu sagen, jede Situation ist anders. Und wie kann man denn eigentlich abschätzen, was man dann in der Zukunft brauchen würde? Da haben wir uns lange drüber unterhalten. Die ersten 6 Monate in unserem Projekt hier, in dem Anschlussprojekt, in dem GEMS-Projekt, wir haben keine Zeile Code geschrieben. Wir haben nur darüber diskutiert, wie muss eigentlich ein Modell aussehen, das uns vorbereitet auf eine zukünftige Situation. Und dann sind wir unter anderem auch durch Guidelines durchgegangen, zum Beispiel vom RKI oder von der ECDC oder von der WHO. Was empfehlen die denn an Maßnahmenkatalogen und wie können wir ein Modell darauf vorbereiten, im Ernstfall dann diese Maßnahmen sofort testen zu können? Also grundsätzlich, wie komplex muss man es machen und wie einfach kann man es halten, damit man im Ernstfall schnell zu Ergebnissen kommt? Es ist nicht einfach. Und je komplexer es wird, desto aufwendiger wird es natürlich, so ein Modell zu kalibrieren, zu validieren. Vielleicht funktioniert es dann auch gar nicht. Ja. Andererseits kann es auch sein, dass man einen Entscheidungsträger beraten möchte und der sagt, habt ihr bestimmte Informationen denn in dieses Modell einfließen lassen? Und es kann sein, dass man herausgefunden hat, dass diese Informationen gar keinen Einfluss haben. Es für den Entscheidungsträger aber wichtig ist, dass sie berücksichtigt wurden, damit das nicht außen vor gelassen wurde. Ja? Ja. Dann ist es kompliziert.
Das Ideal wäre dann doch noch die Glaskugel dann wieder am Ende. Aber die haben wir halt nicht. Du hast ja auch gesagt, die Fragestellung bedingt auch so ein bisschen, welches Modell passt. Das müsste man ja dann wahrscheinlich wieder auch berücksichtigen, oder? Also je nachdem, was man genau wissen möchte, da muss man ja dann wahrscheinlich auch wieder sehen, okay, welches Modell kann mir diese Antwort am besten liefern, oder?
Genau, also ich denke, man sollte sich sowohl klar darüber sein, was für eine Fragestellung man denn beantworten möchte, aber auch, was das Modell oder das Framework, was man zur Verfügung hat, denn grundsätzlich leisten kann, wofür das gedacht ist. Und wenn beides gut aufeinander passt, dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg. Und zu Beginn eines Ausbruchs sind die Fragen anders oder möchte man andere Fragen beantworten, als vielleicht, wenn man schon etwas weiter fortgeschritten ist. Also zum Beginn von Covid haben wir darüber nachgedacht, wie können wir möglichst schnell verhindern, dass wir in den nächsten paar Wochen eine Überlastung des Gesundheitssystems erreichen. Also wie können wir das verhindern? Und als wir dann Richtung Mitte des Jahres ging, war ja die Frage, wie können wir eine Wiedereröffnung gestalten? Also wie können wir die Schulen wieder öffnen? Wie können wir Mechanismen finden, mit denen wir langfristig leben können? Ja, das sind andere Fragen, da braucht es andere Modelle und das ist ganz wichtig, das zu verstehen.
Mhm. Im Umgang mit Daten und Algorithmen und jetzt auch künstlicher Intelligenz, und da kommt ja immer wieder die Frage zu Dual-Use-Aspekten auf und zu ethischen Fragen. Wie schätzt du die Risiken solcher Modelle durch missbräuchliche Verwendung ein? Also weil, wenn ich jetzt weiß, was ich tun muss, um einen Ausbruch möglichst schnell einzudämmen, weiß ich ja potenziell auch, wie ich einen Ausbruch quasi starten kann, damit er möglichst viel Impact hat. Also wo ich quasi dann, wenn ich jetzt Biowaffen habe oder sowas, wo ich Leute erst infizieren müsste, damit ich möglichst viele Leute anstecken kann. Ist das eine Frage, mit denen sich Modellierer auseinandersetzen? Oder sagt man meistens so, naja, okay, gut, das wird sowieso nicht passieren oder die Modelle sind nicht so öffentlich verfügbar. Wie sieht's da aus?
Also dazu muss ich erstmal vorweg sagen, dass ich kein Sicherheitsforscher bin und ich bin auch kein Ethiker. Deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das mitdenkt, dass man das im Kopf hat, dass man weiß, dass das Probleme sind, dass man das auch mit Sicherheitsexperten und Ethikern dann bespricht eben.
Mhm.
Ich glaube aber auch, man sollte Modelle für das nehmen, was sie sind. Also ein Modell zu bauen ist viel Arbeit, ein Modell anzuwenden, zu kalibrieren, auf Daten zuzuschneiden und dann robuste Erkenntnisse daraus abzuleiten, ist viel Arbeit. Und das ist sowohl viel Arbeit in der Pandemiebekämpfung. Und ich stelle mir vor, das würde wahrscheinlich auch viel Arbeit sein, wenn man gezielt das nutzen möchte, um damit Schaden anzurichten. Man muss natürlich auch sagen, wir benutzen reine Abstraktionen. Also wir haben natürlich Bevölkerungsmodelle in unseren Simulationen drin. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt eine komplette Live-Kopie haben von jedem Menschen, der hier rumläuft, sondern die Demografie, die unsere Modelle haben, haben ähnliche Strukturen wie die echten Populationen. Aber wir können jetzt nicht sagen, das ist genau der Johannes und den müssen wir anstecken. So detailliert sind die Modelle nicht. Und das wäre natürlich auch gar nicht möglich, allein aus Datenschutzgründen. Und es gibt diese Daten auch gar nicht.
Mhm.
Ich glaube, wenn man jetzt Schaden anrichten will, oder sagen wir mal so, das Worst-Case-Szenario in unseren Modellen ist immer gar nicht zu tun, ja. Und dafür braucht man kein Modell. Aber es ist natürlich theoretisch möglich, sagen wir mal, strukturelle Eigenschaften der Population zu erkennen und die vielleicht für Sachen zu nutzen, die der Populationsgesundheit jetzt nicht zuträglich sind. Aber es ist nicht so, dass wir eine Regel entwickeln und wenn er in die falschen Hände gerät, kann der dann sofort ausgesetzt werden. Also diese direkte Art von Risiko, glaube ich, hat es hier nicht. Und wie gesagt, da sage ich alles als Laie in Sachen Sicherheitsfragen. Und das, sowas diskutieren wir dann natürlich mit den entsprechenden Stellen. Und es ist aber ganz wichtig, darüber nachzudenken.
Ja, sowieso, ja, immer in der Forschung, Dual-Use-Aspekte muss man halt irgendwie einmal mitdecken, weil ja, das leider so ist, dass es auch immer Menschen gibt, die andere Ziele vielleicht verfolgen. Aber wie du ja schon gesagt hast, Modelle sind jetzt nicht so der erste Weg, der wahrscheinlich einfallen würde, wenn man da irgendetwas in die Richtung plant. Du bist ja jetzt als Wirtschaftsinformatiker quasi in die Infektionsforschung gekommen, hast jetzt auch sehr interdisziplinär gearbeitet. Aktuell bist du jetzt in Stanford. Wie sieht's aus mit deiner zukünftigen Karriereentwicklung? Also möchtest du weiter interdisziplinär arbeiten? Tust du das? Woran arbeitest du aktuell?
Das sind alles große Fragen, die jeder Postdoc, glaube ich, gerne gestellt bekommt. Wie geht's weiter? Ja, also ich finde das faszinierend. Ich habe im Bachelor ein Seminar gemacht, so bin ich da reingeraten. Das war ein Projektseminar, was von der Uni angeboten wurde, eine erste Simulation zu entwickeln. Für Influenza-Viren war es damals agentenbasiert. Und ich fand das so spannend, dass ich damals dann zur medizinischen Fakultät gegangen bin, zu Stefan Ludwig von der Virologie und habe gesagt, kann ich hier als studentische Hilfskraft daran weiterarbeiten? Und er hat gesagt, ja klar. Und so kam es irgendwann, dass wir diese Anträge über die One Health-Plattform gestellt haben. Und es hat mich von Anfang an fasziniert, was dann auch dazu geführt hat, dass ich mich ja in meiner Promotion mit dem Thema beschäftigt habe. Aber ich hatte immer so sehr den technischen Blick, also wie kann man das technisch umsetzen und später dann natürlich für was für Anwendungsfälle kann man das vorbereiten und welche Art von Ausbreitungssimulationen können wir machen. Aber das ist ja nur die eine Seite dieser ganzen Geschichte, denn die Modelle sind alle schön und gut, Aber wenn wir dann am Ende wirklich Entscheidungen damit unterstützen wollen und Entscheidungsträger unterstützen wollen, dann muss man natürlich auch verstehen, wie funktionieren eigentlich solche Entscheidungen? Wie kommen die zustande und was wird da gegeneinander aufgewogen und abgewägt? Und das ist so ein bisschen das, womit ich mich hier beschäftige. Ich bin tatsächlich hier an einem Institut, das sich vor allem mit Politikwissenschaften beschäftigt und auch einen Bereich Biosecurity hat. Und hier in Stanford beschäftige ich mich vor allem damit, wie Interventionsmaßnahmen eigentlich entwickelt werden, also die Strategien selber und auch wie Interessen und Outcomes, sagen wir das hier, gegeneinander abgewogen werden. Also die Modelle, die wir entwickeln, die sagen, okay, folgende Strategie vermindert die Fälle um so und so viel Prozent und die andere Strategie vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber die Frage ist ja, wenn wir jetzt große Schulschließungen beschließen, was für Auswirkungen hat das denn vielleicht auf die Bildung einer ganzen Generation, auf die Bildungschancen einer Generation? Wir haben ja auch schon über Ethik gesprochen, zwar in einem anderen Kontext, aber das sind natürlich auch Fragen, ist das moralisch vertretbar? Was hat das für Auswirkungen für die Wirtschaft? Das sind alles Fragen, die wichtig sind. Wie lange kann ich eine Intervention denn eigentlich durchhalten, bevor die Leute vielleicht das Interesse verlieren, mitzumachen? Gibt es vielleicht politische Grenzen oder Machbarkeitsgrenzen? Habe ich genug Ressourcen dafür? Also das sind ja alles Fragen, die in unseren epidemiologischen Modellen gar nicht vorkommen. Aber wenn ich eine Entscheidung unterstützen will, dann muss ich da vielleicht etwas breiteren Blick drauf haben. Das heißt, hier modelliere ich gar nicht, sondern beschäftige mich eher damit, wie schafft man es eigentlich, alles im Blick zu behalten, um dann später Modelle zu entwickeln oder vielleicht sogar Familien von Modellen zu entwickeln, die das eben berücksichtigen.
Okay, auch keine einfachere Aufgabe, wenn du das so erzählst, wie die Komplexität bleibt hoch, ja wahrscheinlich dann.
Aber es ist super spannend. Also hier sind sehr viele intelligente Leute. Und was wir aus den vorherigen Projekten gelernt haben, was Interdisziplinarität angeht, das treiben wir hier jetzt nochmal ein bisschen weiter und sprechen mit Politikwissenschaftlern, sprechen mit Leuten, die tatsächlich in der Regierung solche Entscheidungen zu verantworten hatten. Und wir lernen jeden Tag sehr viel.
Ich finde es auch total toll, dass du, nachdem du angefangen hast, quasi interdisziplinär zu arbeiten, dass du das jetzt auch weiterführst tatsächlich und dass du sagst, jetzt in Stanford, da ist es nochmal irgendwie noch ein Level weiter wieder. Super spannend. Wenn du zurückgehen könntest, Wirtschaftsinformatiker goes Infektionsforschung, war das ein guter Schritt, dieses Pilotprojekt damals mit Stefan Ludwig zu starten? Was würdest du rückblickend sagen?
Ja, also ich würde das auf jeden Fall wieder machen. Es waren verrückte Jahre. Ich habe super viel gelernt. Ich durfte super viele interessante Leute kennenlernen, die tolle Eindrücke liefern. Und ich habe immer nur das gemacht, was ich spannend fand. Also es hat mit diesem Seminar im Studium angefangen und dann bin ich dran geblieben. Ich weiß nicht, ob das mit einem anderen Thema auch so passiert wäre. Vielleicht. Ich bin froh, dass es dieses war und dass wir uns mit Infektionsforschung oder Infektionsmodellierung beschäftigt haben und dann diese Pandemie ausbricht. Das hat ja keiner vorhersehen können. Aber das hat uns natürlich mitten in den Sog gebracht, das Auge des Sturms. Und auf der anderen Seite bin ich rausgekommen und jetzt sitze ich in den Politikwissenschaften. Also wer weiß, du hast mich gefragt, was der nächste Schritt ist. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, es ist irgendwas Spannendes.
Mit Sicherheit. Ja, ich glaube, manchmal ist es halt auch wirklich das, so, was man vielleicht als Takeaway auch sagen kann in der Forschung. Man muss halt Gelegenheiten ergreifen, wenn sie sich einem bieten und dann kann sich halt Großartiges daraus entwickeln und ich fand es auf jeden Fall super inspirierend, dir dazu zu hören, wie dein Weg da verlaufen ist, wie das eine zum anderen gekommen ist. Genau, und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner weiteren Forschung in Stanford. Vielleicht sprechen wir darüber nochmal in diesem Podcast, wer weiß. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du mir und den Zuhörerinnen heute Einblick gegeben hast in deine spannende Forschungsarbeit und in deinen Karriereweg. Vielen Dank, Johannes.
Vielen Dank für die Einladung.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne und lassen Sie uns eine Bewertung da. Für Feedback, Anregungen, Ideen und Wünsche schreiben Sie uns gerne. Sie erreichen uns unter info@onehealthplattform.net. Die One Health Plattform ist ein Projekt des Friedrich-Löffler-Instituts, des Helmholtz-Instituts für One Health und der Universität Münster. Gefördert werden wir durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.